Nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine gestern Morgen über Südfrankreich werden allmählich immer mehr Details zum Unglücksflug bekannt. 144 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder haben sich an Bord befunden, darunter auch eine Schulklasse aus Nordrhein-Westfalen. Im unwegsamen Gelände der französischen Alpen haben Bergungsarbeiter bereits die Blackbox entdeckt, die hoffentlich weiter Aufschluss darüber gibt, wie es zum Absturz kommen konnte. Viel schwerer oder vielleicht überhaupt nicht abzusehen ist aber das Ausmaß der Tragödie für die Hinterbliebenen der Opfer. In solchen Situationen sind Psychologen und Seelsorger wie die Gesprächstherapeutin Sibylle Jatzko gefragt. Seit vielen Jahren betreibt sie ehrenamtlich Katastrophennachsorge und ist dafür 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Guten Tag, Frau Jatzko.
Ja, guten Tag.
Frau Jatzko, Sie begleiteten die Katastrophennachsorge bei der Flugkatastrophe von Ramstein 1988 und auch nach dem Absturz einer Air France-Maschine 2009 über dem Atlantik. Dort waren Sie auch zur Stelle. Was haben Sie dort bei Ihrer Ankunft am Unfallort erlebt?
Wenn die Menschen an den Unfallort gehen, dann wollen sie eigentlich ihren verlorenen Angehörigen sehr nahe sein. Sie begreifen, indem sie das sehen über die Augen, eigentlich die Wahrheit. Vorher ist ja auch immer noch in den Menschen so ein bisschen Hoffnung, war vielleicht doch in der Maschine, war nicht in der Maschine, vielleicht hat er ja doch überlebt. Sie haben sehr viel Fantasien. Es wird ja nur von jemandem erzählt oder irgendjemand sagt ihnen, dass sie Angehörige der Maschine waren. Aber dass ihre eigene Seele das eigentlich begreift, dafür brauchen wir auch die Augen. Und diese Augen, die erkennen die Wahrheit, wenn sie am Unglücksort angekommen sind. Sie sehen dann, wenn sie so wollen, diese ganz kleinen Teile dieser Maschine, die ja fast pulverisiert ist. Und jeder kann sich dann schon mit dem Sehen auch schon vorstellen, dass ein Angehöriger gar nicht am Leben geblieben sein kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir das wie bei den Kreuzen an einer Straße, dass wir das kennen, dass dieser Ort der magische Ort ist. Das ist der Ort, wo die Angehörigen noch vorher gerade am Leben waren und wo sie zu Tode gekommen sind. Und da haben die Angehörigen immer wieder das Gefühl, dass sie dort ihren Angehörigen am nächsten sind, dass sie sie da wieder spüren, dass sie da wieder ganz, ganz nahe Gefühle haben. Und wenn diese nahen Gefühle kommen, dann hat die Trauer, das Gefühl der Trauer, Chance, ganz langsam in der Seele anzukommen nach dem Schock.
Kommen wir nochmal auf die Erstversorgung zu sprechen. Wie muss man sich so eine Erstversorgung am Unfallort vorstellen nach so einer Katastrophe?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass also Kriseninterventionshelfer, Notfallseelsorger, all die Menschen, die sich um diese Menschen jetzt kümmern wollen, zur Verfügung stehen. Das heißt, der Angehörige, der hat jetzt die Möglichkeit, entweder er signalisiert ein Gespräch, möchte er gerne ein Gespräch führen, oder er hat jemanden an der Seite, weil er dann einfach nur weinen möchte, oder er hat jemanden an der Seite, weil er gar nichts spricht. Am Anfang ist es so, dass sie in diesem extra Raum, in dem die Angehörigen sind, meistens ist es da sehr still und sehr ruhig und sie merken eigentlich, dass alle Angehörigen so mit sich beschäftigt sind und unter Schock stehen. Und da wird am Anfang noch gar nicht so viel geredet. Aber es gibt auch Menschen, die am Anfang sehr viel und gleich sehr, sehr schnell reden wollen. Und es ist wichtig, dass man einfach Menschen hat, die zur Verfügung stehen, die nicht ihre eigenen Gedanken einbringen, die nicht irgendwie beschwichtigen oder bagatellisieren, sondern die einfach nur zur Verfügung stehen und da sind und mit dem Angehörigen jetzt zusammen aushalten, was den Angehörigen bewegt.
Als Seelsorgerin betreuen Sie auch Helfer und Einsatzkräfte. Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine haben sich ja einige Piloten und Flugbegleiter der Airline als unfit to fly, also als fluguntauglich gemeldet. Mehrere Flüge wurden daraufhin gestrichen. Wie hoch ist denn Ihrer Erfahrung nach die Belastung für Piloten und Flugbegleiter in einer solchen Situation?
In solcher Situation, das sieht man ja an der Reaktion, dass die Belastung sehr hoch ist. Aber dass es nicht eine Belastung sehr hoch ist, weil das passiert ist, dass sie werden ja auch weitergeflogen, wenn ein völlig anderes Flugzeug vielleicht an einer anderen Stelle abgestürzt wäre, sondern hier ist die Besonderheit, dass es ein sehr kleines Flugunternehmen ist und in diesem kleinen Flugunternehmen kennen sich einfach die Piloten untereinander sehr gut und die Crew, die sind alle sehr eng miteinander befreundet. Und das heißt also für diese Crew, die jetzt nicht fliegen können, die sind auch ganz tief in der Trauer, weil sie ihre Freunde verloren haben. Das, was wir allen anderen Angehörigen ja auch zustehen und Freunden zugestehen, so sind hier die Crew und die Piloten betroffen als Freunde der umgekommenen Crew. Und die fühlen sich im Moment in ihrer Trauer dann einfach außerstande zu fliegen.
Eine letzte Frage. Wie gehen Sie denn ganz persönlich mit diesen Erlebnissen um? Fliegen Sie noch gerne?
Naja, also beim Fliegen habe ich auch immer ein gewisses Unwohlsein. Das habe ich eigentlich immer schon gehabt, weil ich eigentlich ein Liebhaber der Mutter Erde bin und da gerne drauf rumlaufe. Also da eine gewisse Unsicherheit habe ich eigentlich auch immer. Aber ich weiß auch, wenn ich mir also Musik in die Ohren stopfe oder ich höre ein Hörbuch, das also möglichst spannend ist, dann geht die Angst auch wieder zurück und dann fasse ich auch Vertrauen. Also oder nehme das dann an, was kommt. Also man muss einfach nur wissen, was man mit sich selber tut, um die Sorge oder die Ängste dann zu bewältigen. Alles andere ist so, dass für mich, dass ich schon deutlich unterscheiden kann zwischen meinem eigenen Schicksal und dem Schicksal der anderen Menschen. Also da zu dem Schicksal der anderen eine Distanz habe, es nicht mit meinem eigenen vergleiche, wenngleich ich mich schon berühren lasse, auch mit weinen kann, mit tragischen Geschichten. Aber trotzdem, es ist nicht meine eigene Geschichte, sodass ich da immer einen Abstand habe. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich hilfreich sein kann, dass das, was ich tue, sinnvoll ist und dass es den Menschen auch wirklich hilft, dann fühle ich mich gut. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass was ich tue, ist nicht sinnvoll oder schädigt vielleicht oder es erreicht den Menschen nicht, da würde ich entweder aufhören oder wäre auch dann recht verzweifelt. Also mir ist schon wichtig, dass das, was ich tue, auch sinnvoll ist und hilft.
Sibylle Jatzko ist Gesprächstherapeutin. Seit vielen Jahren engagiert sie sich gemeinsam mit ihrem Mann, dem Arzt Hartmut Jatzko, auch ehrenamtlich in der Katastrophennachsorge. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Frau Jatzko.
Ja, danke schön. Danke.